Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Böhmermann will's auch noch machen. Jan Böhmermann hat angekündigt, für den SPD-Vorsitz zu kandidieren. Am Sonntag ist ja die Bewerbungsfrist rum. Und dann fängt ein langes und kompliziertes Vorstellungsverfahren bei den Regionalkonferenzen der Partei an. Wir sprechen in diesem Podcast des Updates vom Freitag mit einem Politikwissenschaftler über die Kandidatur Böhmermanns und die Chancen der Kandidatinnen und Kandidaten.
Problem scheint mir zu sein, dass er kein SPD-Mitglied ist und ehrlich gesagt auch in der Kürze der Zeit kaum mehr SPD-Mitglied werden kann.
Außerdem beschäftigen uns Klimaanlagen. Toll, wenn man im klimatisierten Raum sitzt oder steht. Doof ist das Ganze natürlich für die CO2-Bilanz. Rahel Klein aus unserem Update-Team hat sich mit klimaneutralen Klimaanlagen beschäftigt. Geht das denn tatsächlich?
Gut, klimaneutral ist ja jetzt so eine Frage, aber es geht auf jeden Fall klimafreundlicher. Da gibt es auf jeden Fall Ansätze, wo Klimaanlagen nicht so viel zum CO2-Ausstoß beitragen.
Das hört ihr bei uns und außerdem im Podcast Teil 3 unsere Update-Serie zu den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen. Wir sprechen mit Landeskorrespondentin Vanja Budde in Potsdam und Landeskorrespondent Bastian Brandau in Dresden über die möglichen Koalitionen, die nach den Wahlen am Sonntag wahrscheinlich sind. Hier im Podcast zum Update vom Freitag, 30. August 2019. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Was, wenn Willy Brandt einem im Traum erscheint? Dann muss man sich ja als SPD-Vorsitzender bewerben, sagt jedenfalls Jan Böhmermann. Der hat gestern im Neo-Magazin Royal angekündigt, er steigt ins Rennen um den Chefsessel bei der SPD ein. Falls er es ernst meint, viel Zeit hat er nicht, um genügend Unterstützer und eine Bewerbungspartnerin zu finden. Muss auch noch Mitglied werden der Partei. Am Sonntag läuft bei den Sozialdemokraten die Bewerbungsfrist um den Parteivorsitz ab. Und da sind immerhin schon mal mindestens 7 Kandidatenpaare im Rennen. Wie läuft denn bisher die Suche so? Politikwissenschaftler Thorsten Faas von der FU Berlin. Erstmal guten Abend.
Hallo, grüße Sie.
Erstmal zu der aktuell gerade prominentesten Bewerbung. Jan Böhmermann als SPD-Vorsitzender. Das wäre ja nicht der erste Satiriker, der plötzlich Politiker wird. Martin Sonneborn im EU-Parlament kennen wir alle. Italien mit Komiker Beppo Grillo. Der neue Präsident in der Ukraine ist eigentlich auch Satiriker. Also Böhmermann für Sie als SPD-Chef vorstellbar?
Ja, er hat ja mehr Follower als alle SPD-Offiziellen zusammen, hat er gestern verkündet. Problem scheint mir zu sein, dass er kein SPD-Mitglied ist und ehrlich gesagt auch in der Kürze der Zeit kaum mehr SPD-Mitglied werden kann. Und im Gegensatz zu den von Ihnen genannten, Martin Sonneborn vielleicht mal außen vor gelassen, bin ich mir auch nicht ganz sicher, ob er es wirklich am Ende anstrebt oder ob es nicht doch eine gute alte Satire und Persiflage des ganzen Prozesses sein soll.
In Zukunft, da soll bei der SPD nicht mehr nur einer oder eine den Hut aufhaben, sondern zwei, eine Frau und ein Mann. Und die Suche nach dem kommenden SPD-Dreamteam soll nach einem ganz bestimmten Schema ablaufen. Nächste Woche Mittwoch geht es in Saarbrücken los mit der ersten Vorstellungsrunde bei der Parteibasis. Wie genau ist dann das Prozedere, was dann folgt?
Ja, es ist in der Tat ein hochkomplexes Prozedere. Es muss ja auch gar nicht zwingend ein Pärchen sein. Am Ende dürfen ja auch und haben ja auch Einzelbewerber angekündigt, dass sie antreten. Da geht die Komplexität schon los. Aber trotzdem, am Sonntag wissen wir, wer tatsächlich nicht nur antreten möchte, sondern auch die formalen Voraussetzungen erfüllt. Stichwort Jan Böhmermann, SPD-Mitglied muss man sein. Aber auch für andere gibt es noch Hürden, nämlich jedes Team und jeder Einzelbewerber braucht ja eine Unterstützung aus Landesverbänden, aus Unterbezirken. Und ich bin nicht sicher, ob es allen, die angekündigt haben, kandidieren zu wollen, tatsächlich gelingt, diese Unterstützung auch zu bekommen. Es werden trotzdem eine ganze Reihe von vor allem Tandems übrig bleiben. Und die gehen jetzt eben in dieser ersten Runde auf sage und schreibe 23 Regionalkonferenzen. Und es ist tatsächlich eine gigantische Herausforderung, rein logistisch, aber auch diesen Prozess sozusagen am Laufen zu halten, interessant zu halten, dass weder der Partei noch der Öffentlichkeit da die Luft ausgeht. Am Ende dieses Verfahrens steht eine Mitgliederbefragung. Technisch gesprochen ist es keine Entscheidung, sondern eigentlich nur eine informelle Befragung. Und wenn keiner 50% bekommt, davon kann man bei der Menge der Paare, der Tandems ausgehen, dann werden die beiden, vermutlich Pärchen, die die meisten Stimmen auf sich vereinen, nochmal in eine zweite Runde gehen. Am Ende dieser zweiten Runde steht dann nochmal eine Mitgliederbefragung. Und wer auch immer dann aus diesem Verfahren siegreich an der Spitze liegend hervorgeht, dann ist die Erwartung eigentlich, dass der SPD-Parteitag, der vom 6. bis 8. Dezember stattfindet, dieses Pärchen dann formal bestätigt. Denn nach dem deutschen Parteiengesetz kann nur ein Parteitag den Vorsitzenden einer Partei wählen. Vorher ist alles informell und unverbindlich. Die formal bindende Entscheidung trifft der Parteitag am 6. bis 8. Dezember.
Aber wenn wir auf die KandidatInnen-Riege schauen, da ist alles dabei, von relativ weit links bis hin in die Mitte, ein paar prominente Namen. Wer hat denn die besten Chancen nach Ihrer Meinung?
Ja, das ist schwer zu sagen, weil wir auf der einen Seite natürlich mit Olaf Scholz und Clara Geiwitz, denke ich, doch ein sehr exponiertes Duo haben, was auch eng mit einem Verbleib, keinem bedingungslosen, aber gleichwohl einem Verbleib in der GroKo verbunden ist. Und dann haben wir auf der anderen Seite doch eine ganze Reihe von Pärchen, Tandems, wo man eher einen Raus aus der GroKo erwarten würde. Aber die nehmen sich natürlich ein Stück weit auch wechselseitig die Stimmen weg. Sodass ich glaube, dass Scholz-Geiwitz schon relativ sicher in die zweite Runde kommen werden. Welches Pärchen dann das zweite sein wird, ist tatsächlich schwer vorhersehbar. Und da können auch kleinste Prozentunterschiede am Ende ausschlaggebend sein bei der Zahl an Bewerbungen, die es dann schaffen. Also das bleibt tatsächlich spannend und da kann natürlich auch dieser Prozess nochmal eine deutliche Dynamik entfalten. Und die Bewerber versuchen ja auch schon an der einen oder anderen Stelle Akzente zu setzen.
Mal angenommen, Jan Böhmermann würde jetzt durchkommen, würde noch die Mitgliedschaft auf die Schnelle bekommen, in das ganze Prozedere einsteigen. Hätte der dann Chancen?
Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Wenn man sich die Altersstruktur der Mitgliedschaft der SPD anschaut, dann ist es, glaube ich, nicht ganz das Publikum, was jetzt allabendlich sozusagen Neo Magazin Royal guckt. Weiß ja nicht, ob die ihm alle auf Twitter folgen. Also das ist natürlich ein Coup gewesen. Auch die Art und Weise, wie er sich da beworben hat, war wirklich eine schöne Persiflage auf so manche Bewerbungsrede. Aber ich glaube, selbst wenn er es schaffen würde und bis zum Ende durchziehen würde, wären seine Chancen überschaubar.
Am Sonntag läuft die Bewerbungsfrist ab für den SPD-Parteivorsitz. Politikwissenschaftler Thorsten Faas von der FU Berlin über das komplizierte Verfahren, das in den kommenden Monaten folgt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
42,6 Grad, so heiß war es Ende Juli im niedersächsischen Lingen. Damit wurde dieses Jahr ein neuer Hitzerekord für Deutschland aufgestellt. Und es war Ende Juli gleich mehrfach über 40 Grad warm bei uns. Das gab es vorher noch nie. Morgen soll es auch nochmal heiß werden. Die letzten Tage war es auch ordentlich warm. Die Klimaanlagenfachunternehmen hat es dieses Jahr gefreut. Immer mehr Menschen in Deutschland lassen sich Klimaanlagen in ihre Wohnungen und Häuser einbauen. Das Problem ist dabei natürlich, Klimaanlagen haben eine schlechte CO2-Bilanz, was wiederum die Erde erwärmt. Deshalb wird verstärkt nach klimafreundlichen Möglichkeiten gesucht, die Wohnungen in so heißen Sommern kühl zu halten. Rahel Klein aus unserem Deutschlandfunk Nova Update-Team hat sich heute mit diesem Thema beschäftigt. Rahel, wie klimaschädlich sind denn Klimaanlagen überhaupt?
Also die Internationale Energieagentur IEA, die schätzt, dass rund 10% des weltweiten Stromverbrauchs für Klimaanlagen und Ventilatoren verwendet werden. Und weil der meiste Strom weltweit gesehen immer noch aus fossilen Brennstoffen stammt, wird dadurch natürlich viel CO2 ausgestoßen. In Deutschland sind es nach Schätzung des Umweltbundesamtes so 5 bis 6 Millionen Tonnen CO2, also insgesamt unter 1% der deutschen Gesamtemission. Es klingt jetzt ja erstmal wenig, aber wenn man jetzt mal vergleicht, Flugverkehr macht weltweit auch nur 3% der weltweiten CO2-Emissionen aus, laut Umweltbundesamt. Und die Forscher gehen eben angesichts dieser immer heißer werdenden Sommer davon aus, dass die Zahl der Klimageräte bis 2050 deutlich steigen wird und damit dann eben auch die CO2-Emissionen. Die IEA sagt, dass Klimaanlagen in den nächsten 3 Jahrzehnten einer der Haupttreiber des globalen Stromverbrauchs sein werden.
Okay, welche Ansätze gibt es denn dann, um Klimaanlagen klimafreundlicher zu machen?
Ja gut, einmal könnte man die Klimaanlagen mit Ökostrom betreiben oder noch besser mit eigenem Solarstrom. Hast du deine Solarpanels auf dem Dach und wenn die Sonne dann scheint, bekommst du direkt den Strom, den du brauchst, um dein Haus dann wiederum zu kühlen. Dann könnte man andere Kältemittel nehmen. Die Kältemittel, die hierzulande nämlich meistens genutzt werden, die haben eine ganz schlechte Klimabilanz. Hat mir Daniel de Graaf vom Umweltbundesamt gesagt, R410a, das ist ein sehr verbreitetes Kältemittel hierzulande und das sorgt in der Klimaanlage eben für kalte Luft und das trägt aber extrem stark zum Treibhauseffekt bei.
Ein Kilogramm dieses Kältemittels emittiert in die Atmosphäre, macht genauso viel Treibhauswirkung wie gut 2 Tonnen CO2.
Ja, und da gibt es Alternativen mit deutlich niedrigerem Treibhauspotenzial, zum Beispiel Klimaanlagen, die mit Propan betrieben werden. Da braucht man aber dann natürlich extra Anlagen für. Die sind auf dem europäischen Markt noch nicht so verbreitet.
Gibt es denn auch Alternativen zu so herkömmlichen Klimaanlagen?
Ja, gibt es auch. Eine Methode, die in den Niederlanden sehr verbreitet ist, in Deutschland noch nicht so stark, das ist die Aquiva-Speicherung. Dann nutzt man eine Gesteinsschicht im Boden in vielen Metern Tiefe, wo Grundwasser durchläuft. Und diese Methode untersuchen Forscher am Karlsruher Institut für Technologie. Und dabei wird eben die saisonale Wärme und saisonale Kälte im Grundwasser gespeichert. Paul Flechhaus vom Karlsruher Institut, der hat es so erklärt.
Also man kann sich vorstellen wie eine große Wärme- und Kältebatterie im Untergrund. Warmes Wasser wird im Winter an die Oberfläche gepumpt, in einen Wärmetauscher geleitet und dann für die Beheizung des Gebäudes verwendet, meist in Kombination mit einer Wärmepumpe, die das Temperaturniveau des Grundwassers nochmal anhebt für das Gebäude. Die überschüssige Kälte, die dabei anfällt, wird anschließend wieder zurück in den Grundwasserleiter gepumpt und einige Monate später, nämlich im Sommer, wird diese Kälte dann wieder an die Oberfläche gepumpt und kann dann direkt für die Klimatisierung des Gebäudes verwendet werden.
Ja, und das wird bisher eher in großen Gebäuden gemacht, könnte aber potenziell auch für Wohnhäuser benutzt werden, vor allem für zusammenhängende Wohnanlagen. Und damit ließen sich 50-90% CO2 einsparen, sagen die Forscher.
Was kann ich denn machen, wenn ich jetzt kein aufwendiges Klimasystem habe? Also wie kann ich ganz natürlich vielleicht sogar runterkühlen?
Ja, also diese Klassiker natürlich, tagsüber die Rollläden runter, super, wenn man welche hat. Und dann morgens ganz früh, wenn es kalt ist, lüften und die Fenster tagsüber eben zulassen. Eine gute Dämmung an dem Haus ist auch sehr gut. Und was natürlich auch cool ist, sind begrünte Häuser, also Dächer und Fassaden mit Pflanzen, sagt auch Daniel de Graaf vom Umweltbundesamt.
Das hat zum einen eine ganz gute Dämmwirkung. Also es ist viel besser, ein begrüntes Dach zu haben, beispielsweise gegenüber einem unbegrünten, das sich sehr stark aufheizen kann. Und auch die Fassadenbegrünung verschattet zum einen das Gebäude, die Fassade heizt nicht auf und sie haben zusätzlich eine kühlende Wirkung durch die Pflanzen, die nämlich Wasser verdunsten und das kühlt auch.
Ja, hast du sogar noch einen positiven Effekt aufs Klima und schön aussehen tut's auch noch.
Das stimmt. Heiße Sommer bedeutet immer mehr Klimaanlagen für Gebäude, um die Luft zu kühlen. Die sind aber häufig nicht besonders klimafreundlich. Welche Alternativen es so gibt, das hat euch Rahel Klein aus dem Deutschlandfunk Nova Update Team gesagt.
Deutschlandfunk Nova Update.
Das werden die spannendsten Landtagswahlen seit 1990, sagen manche Politikwissenschaftler. Hier ist Deutschlandfunk Nova, das Update am Freitagabend. Also in Sachsen und in Brandenburg wird ja gewählt, jetzt am Sonntag. Und diese Wahl wird auch für ganz Deutschland von Bedeutung sein. So viel ist schon klar, wegen der AfD, die erstmalig stärkste Kraft bei einer Landtagswahl werden könnte. Und wegen der GroKo in Berlin, die ja schon länger auf wackeligen Füßen steht. Wir haben diese Woche schon häufiger mit unseren Landeskorrespondenten hier im Update gesprochen, mit Vanja Budde in Potsdam und Bastian Brandau in Dresden. Über die Mobilität haben wir gesprochen in den beiden Bundesländern, über den Strukturwandel und den Kohleausstieg, der bevorsteht und die Veränderung auf dem Arbeitsmarkt. Das wird viele Arbeitsplätze kosten. Heute sprechen wir über die Parteien und wie ihre Chancen sind, in einer künftigen Landesregierung zu landen. Hallo ihr beiden, guten Abend.
Hallo aus Dresden.
Live zugeschaltet. Lasst uns zuerst auf die aktuellen Umfragewerte schauen. In Sachsen sieht es momentan für Michael Kretschmer und seine regierende CDU ja ganz okay aus. In den letzten Umfragen stehen sie ganz oben auf der Liste und mit Abstand, ordentlichem Abstand zur AfD, oder Bastian?
Ja, der Abstand ist laut Umfragen zumindest da. Einige wenige Prozentpunkte zwischenzeitlich lagen die AfD und die CDU hier lange gleich auf in den Umfragen. Und die AfD war hier bei der Bundestagswahl und bei der Europawahl vor der CDU stärkste Kraft. Also die letzten Umfragen, das variiert auch ein bisschen zwischen 28 oder 32% für die CDU, die AfD bei 25 oder 26, also einige Prozentpunkte Abstand. Dann die Linken bei etwa 15, die Grünen wohl auch sicher zweistellig, 11, 12%. Dann die SPD 8 und die FDP, unklar, ob sie reinkommt, 5%, aber Umfragen sagen eben auch, ein Drittel der Menschen hier ist noch unentschlossen und es wird darauf ankommen, wer im letzten Moment die Leute mobilisieren kann. Letztes Mal war hier die Wahlbeteiligung vor 5 Jahren, die lag bei 49%. Das dürfte diesmal deutlich mehr werden.
In Brandenburg, Vanja, könnte es bei der Wahl eine ganz knappe Geschichte werden. SPD und AfD liegen da in den Umfragen fast gleich auf. Wie spannend ist das denn, bitteschön?
Ja, das wird extrem eng. Die SPD im Moment bei 22, AfD 21%. Die AfD lag aber auch schon wochenlang in den Umfragen vorne, zum Entsetzen der SPD. Die muss zittern, dass eine Ära zu Ende geht am Sonntag, dass sie zum ersten Mal seit der Wende die Macht verliert.
Welche Koalitionen sind denn in Sachsen am wahrscheinlichsten? Michael Kretschmer und die CDU haben ja schon einiges ausgeschlossen.
Also Kretschmer schließt eine Koalition mit der AfD aus, genauso mit den Linken. Das heißt, die einzige Möglichkeit rechnerisch nach den Umfragen, die wir im Moment haben, ist Schwarz-Rot-Grün, Kenia. Und dafür, das würde wohl auch reichen, eben von den Sitzen im Landtag. Aber es ist durchaus fraglich, ob die CDU und die Grünen sich inhaltlich annähern können. Die trennt doch einiges. Das wird eine harte Verhandlung. Es werden harte Verhandlungen, wenn es denn soweit kommt. Wenn nicht, dann kommt auch wieder eine Tolerierung der CDU durch die AfD ins Spiel, die Abgeordnete dann wieder ins Spiel bringen dürften, denn wir sehen gerade die neu gewählten Kommunalparlamente, Kommunalwahlen hier gleichzeitig mit den Europawahlen, und dort sieht man schon jetzt viel inoffizielle Zusammenarbeit der CDU mit der AfD.
In Brandenburg ist es rechnerisch etwas schwieriger. Die CDU ist ziemlich weit abgeschlagen, etwa 16%, AfD und SPD gleich auf, haben wir gerade schon gesagt. Was wären denn da die Optionen? Nochmal eine rot-rote Koalition zwischen SPD und den Linken, so wie bei der aktuellen Regierung, klappt ja wahrscheinlich dann nicht, oder Vanja?
Nee, auf keinen Fall. Das kann man komplett vergessen. Der Landtag hat zurzeit 88 Mitglieder in Potsdam, also braucht man 45 Sitze für eine Regierungsmehrheit. Und SPD und Linke kommen laut jüngster Umfrage auf kümmerliche 36. Das kann man also sehen, das reicht hinten und vorne nicht. Man braucht einen Dritten im Bunde. Was macht man? Die Grünen liegen bei knapp 15%. Wenn man die einsammelt, würde es reichen. Aber oh weh, die Braunkohle. Die Grünen wollen 2030 raus. SPD hat sich zähneknirschend auf den Kompromiss geeinigt, 2038. Da würden also die Fetzen fliegen. Und noch Problem Nummer zwei, fast noch größer, wenn die FDP, die jetzt bei 5% steht, wie bei Bastian, auch reinkommt. Und womöglich auch noch die Freien Wähler mit Direktmandat, oder im Moment sind sie bei 4%. Dann reichen diese 45% nicht, denn der Landtag wird dann größer. Dann muss ein Viererbündnis ran. Und dann möchte ich sehen, wer das rausverhandeln wird. Wird extrem schwierig. Die schwierigsten Koalitionsverhandlungen seit Anbeginn aller Zeiten, seit der Wende.
Vanja, ihr habt als Korrespondentin und Korrespondent den Wahlkampf in den vergangenen Wochen und Monaten intensiv verfolgt. War das ein Wahlkampf wie viele andere zuvor auch, oder wie ist da deine Bilanz?
Also was aufgefallen ist, SPD und CDU, die haben intensiv Kontakt zum Wähler gesucht. Und man könnte fast das Gefühl bekommen, sie hätten da etwas aufzuholen. Es gab kaum ein inhaltliches Eingehen auf die AfD, vielleicht ein Fehler. Es gab auch keinen Zusammenhalt aller anderen gegen die AfD, sondern jeder hat für sich Wahlkampf betrieben. Die CDU greift den SPD-Chef Woidke an, der sei lahm, müd und matt und hätte nichts geschafft. Woidke wiederum sagt, es gebe kaum Berührungspunkte mit der CDU, also Kenia in weite Ferne. Die Grünen, die feuern unablässig gegen die SPD, das seien völlige Versager in Sachen Landwirtschaftspolitik, Massentierhaltung, alles ganz schlimm, Braunkohle sowieso. Und flirten die Grünen fleißig mit der CDU, dass man schon rote Wangen bekommen möchte. Die AfD wiederum, die erklärt alle anderen für Komplettversager und vereinnahmt die Wende für sich. Also wir haben hier ein munteres Hauen und Stechen.
Bastian, in Sachsen, die Rede war ja auch bei anderen Landtagswahlen vorher schon immer wieder davon, dass CDU und SPD unter der Bundespolitik in Berlin zu leiden haben. Also da, wo die GroKo ja nicht gerade super beliebt ist bei vielen Wählern. Hast du das auch zu spüren bekommen, als du in Sachsen unterwegs warst?
Also der Ärger über Entscheidungen in Berlin, der spielt schon immer eine Rolle, auch wenn hier immer alle sagen, es ist jetzt eine Sachsenwahl. Das hängt auch damit zusammen, dass wir die gleiche Konstellation hier haben, eine CDU-SPD-Regierung, wenngleich auch keine große Koalition, weil die SPD hier nicht die zweitgrößte Partei ist. Also sind beide Regierungsparteien in Sachsen davon betroffen, und da werden auch die Verluste eben sehr groß sein bei der CDU und bei der SPD. Deswegen gibt es da keinerlei Chance für eine Fortführung dieses Projekts. Zum Beispiel hätten sich beide sehr gewünscht, dass die Grundrente noch kommt vor der Wahl, so als Signal. Okay, in Berlin passiert was. Immerhin kommen jetzt diese Kohlemilliarden aus der Strukturhilfe. Das wurde ja am Mittwoch noch schnell entschieden vor der Wahl. Und also das begegnet einem schon immer wieder. Die Politiker sagen auch immer, ja, wir versuchen hier uns abzugrenzen. SPD zum Beispiel benutzt eine andere Farbe als das klassische Rot im Wahlkampf. Angela Merkel macht hier keinen Wahlkampf, sagen wir es mal vorsichtig. Annegret Kramp-Karrenbauer ist da. Aber mein Eindruck ist, gerade bei den beiden Parteien, das dient einfach auch immer wieder als Entschuldigung für alles, ja, was die CDU und die SPD hier eben nicht geschafft haben in den letzten 5 Jahren, beziehungsweise in den letzten 30 Jahren, in denen hier ja die CDU den Ministerpräsidenten stellt.
Die starke AfD in Brandenburg waren ja, also viele sagen ja, diese Landtagswahlen sind auch entscheidend für ganz Deutschland, weil die AfD erstmals stärkste Kraft in einem Landtag werden könnte. Sind sich die Verantwortlichen oder generell die Politikerinnen und Politiker dieser besonderen Rolle eigentlich bewusst, und auch die Wählerinnen und Wähler? Also ist das ein Thema?
Ja klar, für die AfD auf jeden Fall. Die sagt, wir stehen für die Verantwortung bereit, wir möchten mitregieren. Sie greifen nach der Macht. SPD, CDU und Grüne sind sich dessen auch sehr bewusst. Die SPD Die waren vor einer Spaltung des Landes. Die plakatiert Land auf Land ab mit ein Brandenburg. Also nicht aufspalten lassen in Pro oder Contra Rechtspopulisten. Und die SPD warnt auch in Gestalt von Dietmar Woidke, dem Ministerpräsident, vor einem Abschreckungseffekt für Investoren. Auch in der von Bastian schon erwähnten Lausitz, wo der Strukturwandel nach der Braunkohle ansteht, da werden Unternehmen gebraucht, die internationale Mitarbeiterstäbe haben. Und man möchte vielleicht nicht unbedingt als IT-Experte aus Bangladesch nach Cottbus ziehen, wenn man weiß, dass da jeden Samstagabend die Neonazis demonstrieren. Die Grünen, denen ist das auch sehr klar, die werben für sich ganz offensiv als Bollwerk gegen rechts. Annalena Baerbock, die Bundesvorsitzende, vor kurzem noch sagte das. Und die CDU, die hatte sich so ein bisschen verzockt. Ingo Senftleben, CDU-Chef, will neuer Ministerpräsident werden, Spitzenkandidat ist er. Und er hatte monatelang gesagt, ich rede nach der Landtagswahl, wenn ich stärkste Kraft bin, mit allen Parteien, auch mit der AfD, aus Respekt vor deren Wähler. Das hat die Linken sehr aufgeregt, mit denen er ganz gerne koalieren möchte. Alle anderen Parteien gingen auf die Barrikaden und schimpften, Ingo, wie kannst du nur mit rechts? Nein, das geht gar nicht, auch nicht reden. Jetzt betont er, seit einigen Tagen, muss ich sagen, aber keine Koalition. Auf gar keinen Fall eine Koalition. CDU, AfD wird es nicht geben. Also ihm ist auch klar, dass er da vielleicht so ein bisschen ins Wespennest gestochen hat. Die Wähler aber, du fragtest ja auch nach den Wählern, ich glaube, die stimmen nicht für Koalitionen. Was die wollen, ist, dass ihre Alltagsprobleme gelöst werden. Und hier in Brandenburg machen sie ihrem Frust auch viel Luft, indem sie blau wählen. Und dabei muss ihnen aber klar sein, wer hier AfD wählt, der wählt die Opposition. Keiner wird mit der AfD koalieren, auch die CDU nicht. Und sie werden nicht die Regierung stellen, auch wenn sie erstmals stärkste Kraft werden. Denn dann sind sie ja immer noch weit entfernt von der absoluten Mehrheit.
Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen an diesem Sonntag. Dankeschön an Vanja Budde in Potsdam und Bastian Brandau in Dresden.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Übermorgen sind Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg. Wichtige Wahlen, von denen starke Symbolkraft ausgeht. In Richtung Berlin, aber auch für die allgemeine Stimmung in den beiden Bundesländern ist das Ganze wichtig. Fast 30 Jahre nach der Wende gibt es immer noch Leute, die sich als Ossi sehen. Und das sogar, wenn sie selbst so jung sind, dass sie von der DDR eigentlich gar nichts mehr mitbekommen haben. Das besagt eine Studie der Humboldt-Universität in Berlin. Unsere Update-Reporterin Constanze Hertel war in Leipzig unterwegs und hat dort nach der Ost-Identität gefragt.
Die Sachsenbrücke im Leipziger Clara-Park. Hier lehnen junge Leute am bunt bemalten Geländer, trinken Flaschenbier und genießen das Nichtstun. Die meisten studieren an der Uni. Die hat in den letzten Jahren einen Boom erlebt, ist beliebt bei Abiturienten aus dem Westen und dem Osten Deutschlands. Spielt es da noch eine Rolle, woher man kommt?
Das ist natürlich schwierig von meinen Wessi-Freunden.
Johanna sitzt mit ihren Freundinnen auf einer der großen Steintreppen an der Brücke. Sie selbst ist 25, also ein Nachwendekind.
Ich fühle mich jetzt nicht wie ein Ossi, aber ich glaube, es machen viele noch den Unterschied, auch in unserer Generation, was ich total schade finde. Also ich höre zum Beispiel auch überhaupt nicht gerne Ostdeutschland an.
Klar, es gibt den geografischen Osten im Land, aber um den geht es oft nicht, findet sie.
Das Problem ist halt, dass ich aus Bautzen komme und manchmal ist es schwierig, weil man immer denkt, die anderen denken sofort, ah klar, da wohnen die ganzen Rechten.
2016 hatten sich Rechtsextreme in Bautzen mit Asylbewerbern geprügelt und sie später durch die Stadt gejagt. Solche Ausschreitungen, auch in anderen ostdeutschen Städten, schaffen es häufig in die Schlagzeilen. Das wirkt nach, meint Michael Lühmann vom Göttinger Institut für Demokratieforschung.
Wir müssen ja immer noch anerkennen, dass im Osten Deutschlands bis zu 80% der Menschen demokratische Parteien wählen. Und da ist dann eben dieses Urteil des rechtsextremen Ossis natürlich auch etwas, wo sich auch die quasi zurückgesetzt fühlen, die ja aktiv in Ostdeutschland gegen rechte Strukturen kämpfen.
Die sagen dann, so wie ihr uns seht, uns Ostdeutsche, stimmt das nicht. Und so definieren sich plötzlich junge Leute wieder als Ossis, aus Trotz oder Solidarität. Das belegt auch eine Studie der Humboldt-Uni Berlin. Um sich als Ossi zu fühlen, braucht es aber nicht immer die Debatte um den rechten Osten. Unterschiede gibt es für viele auch, weil sie schlicht anders aufgewachsen sind. Robert sieht das zum Beispiel so.
Die Erziehung ist halt komplett unterschiedlich und dieser Gemeinschaftssinn und das darf man halt nicht unter den Teppich kehren so.
Mit seinem Freund, der auch Robert heißt, hat er sich gerade auf die Sachsenbrücke gesetzt. Der meint, diese Erziehung merkt er noch heute im Arbeitsleben, bei den Kollegen aus dem Westen.
Du erkennst das an der Art und Weise, an dem Selbstbewusstsein, an dem Anspruch, Führungspositionen übernehmen zu wollen. Das ist einfach so. Und das ist ja auch heute bundesweit ein Riesenproblem. Da lässt man den Ossi einfach nicht ran.
Wer sich als Ossi identifiziert, grenzt sich vom Westen ab und findet immer auch Punkte, die er als besser ansieht. Einen Grund, warum das bei jungen Leuten wieder häufiger vorkommt, kennt Hendrik Berth. Er ist Psychologe und Professor an der TU Dresden und hat sich mit den Auswirkungen der Wende beschäftigt.
Wir haben ein Phänomen, dass die DDR quasi mit jedem Jahr, in dem sie nicht mehr existiert, immer besser wahrgenommen wird, Dinge im Nachhinein positiver erlebt werden, als sie vielleicht damals waren und auch weitergegeben werden, vielleicht als typisch Ostdeutscher in Anführungszeichen Wert, den es zu erhalten gibt.
Jakob zum Beispiel sagt, er ist Ossi mit ostdeutschen Tugenden. Er ist 26, in Belgien aufgewachsen, aber seine Mutter, eine Magdeburgerin, habe ihn ostdeutsch erzogen.
Man versucht immer, wenn man was kauft, dafür zu sorgen, dass das so lange wie möglich hält und wenn es kaputt ist, repariert
man das. Ist typisch
Ossi. Ja, ich denke schon.
Kilian stutzt. Der 23-jährige Klavierstudent hat das noch nie als ostdeutsches Merkmal gesehen. In seiner Generation versteht er diese Zuschreibung nicht mehr.
Also ich komme aus Staßfurt in Sachsen-Anhalt und ich würde mich selbst überhaupt nicht als Ossi bezeichnen oder so. Natürlich habe ich das auch erlebt bei meinen Großeltern, so diese Klassifizierung, ne? Das ist ein dummer Wessi oder so. Aber ich persönlich habe das für mich nie so empfunden, dass es irgendwie von Bedeutung wäre.
Eine einheitliche Ostidentität für Nachwendekinder scheint es hier heute Abend nicht zu geben. Eigentlich auch kein Wunder, findet Wissenschaftler Michael Lühmann.
Man hat zwar eine gemeinsame geteilte Geschichte, aber da gibt es unter diesem Bild des Ostdeutschen noch politisch-kulturelle Phänomene. Es gibt auch dort einen Nord-Süd-Unterschied schon immer. Und selbst wenn wir nach Sachsen gehen und reinzoomen, Dresden ist weit weg von dem, was wir als Normalstadt betrachten. Also Leipzig ist dann bisweilen manchmal ähnlich einer westdeutschen Unistadt.
Das sagt Michael Lühmann über die neue Ostidentität von Nachwendekindern. Die sollen sich jetzt wieder häufiger zu ihrem Ossi-Sein bekennen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Für den FC Bayern München geht eine Ära zu Ende. Gestern hatte Vereinspräsident Uli Hoeneß seinen Rückzug von der Vereinsspitze angekündigt. Heute hat er dazu eine Pressekonferenz gegeben. Und bevor wir jetzt gleich hier in Deutschlandfunk Nova über das Weshalb und Warum sprechen, genießen wir erstmal eine Minute Best of Uli Hoeneß.
Eure Scheißstimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir.
Als ich dann den Anruf bekam, ob ich mir vorstellen könnte, hier Manager zu werden, habe ich eine Nacht mit meinen Ärzten gesprochen und überlegt und am nächsten Morgen zugesagt. Weißt du noch, ich habe ein hellgraues Sakko angezogen und habe einen Notizblock unter den Arm genommen und hatte einen Schreibtisch. Nach 2-3 Stunden bin ich nach Hause gegangen, weil keine Arbeit mehr da war.
Das ist eine Scheißfrage, auf Deutsch gesagt. Ja? Das ist eine Scheißfrage.
Der Trend ist ja fremd und wir spielen seit 3 Wochen schönen Dreck.
Und ich habe heute gesagt, und da stehe ich dazu, dass nächstes Jahr eher der Gerichtsvollzieher nach Madrid geht als der Frank Ribéry.
Da muss ich ehrlich sagen, wenn er Obama des deutschen Fußballs ist, dann bin ich Mutter Teresa.
Ich habe aus meiner ganzen Spekuliererei 3 Millionen Verlust gemacht und werde jetzt ca. 30 bis 35 Millionen inklusive Zinsen an das Finanzamt bezahlen. Das war's noch nicht.
Das war's noch nicht, aber als Bayern-Präsident und als Chef des Aufsichtsrats schon. Auf der Mitgliederversammlung am 15. November will Hoeneß zunächst den Präsidentenposten aufgeben und danach auch den Aufsichtsratsvorsitz vorzeitig abgeben. Maximilian Rieger aus der Deutschlandfunk Nova Sportredaktion. Wie hat denn Uli Hoeneß seinen Rücktritt als Chef des Aufsichtsrats und als Präsident des Vereins begründet?
Also das war ein Prozess, der angestoßen wurde. Vor einem Jahr hat er gesagt, da gab es Kritik auf der Mitgliederversammlung. Da war ein Fan auf offener Bühne, der sich gegen ihn gestellt hat. Und das war der Anstoß. Ausschlaggebend war dann aber laut ihm, dass die Familie ihn immer erinnert habe. Sie wolle mehr Zeit mit ihm verbringen. Und Hoeneß wollte seinen Posten dann auch selbstbestimmt abgeben. Das war ihm auch wichtig.
Es gibt so viele Politiker oder Wirtschaftsführer in den letzten Jahren, die ganz groß waren und dann abgeschlachtet wurden. Und ich wollte durchs offene Tor tun, durchs große Tor gehen. Ich wollte das selbst entscheiden. Ich wollte von niemand auf der Welt aufgefordert werden, unten rechts meine Demission zu unterschreiben. Und das ist mir aus meiner Sicht großartig gelungen.
Also auch noch im Abgang selbstbewusster Ton.
Am Mittwoch hatte Edmund Stoiber auf dem Empfang für den FC Bayern gesagt, der Grund für den Rücktritt sei Zoff zwischen Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge, dem Vorstandschef. Hat Hoeneß dazu irgendwas gesagt?
Ja, dazu wurde er natürlich auch befragt und hatte eine ganz klare Antwort. Ja, es gab Diskussionen um den Trainer Niko Kovac, den Hoeneß unterstützt hat und Rummenigge nicht mehr, Ende vergangenen Jahres. Aber dieser Streit sei nicht Grund gewesen. Er hat gesagt, er und Rummenigge hätten sich ständig über sachliche Dinge gestritten. Und das sei ganz normal und auch gut für den Verein gewesen, weil das den Verein nach vorne bringt.
Wer wird denn Nachfolger?
Das wird Herbert Heiner werden. Das ist der ehemalige Chef von Adidas, bisher der Stellvertreter von Hoeneß im Aufsichtsrat. Ist ein sehr enger Freund von Hoeneß. Die beiden sind seit vielen, vielen Jahren sehr eng. Und als Hoeneß im Gefängnis saß wegen seiner Steuerhinterziehung, war Heiner zum Beispiel einer der einzigen, der ersten auch, der ihn da in Landshut besucht hat. Und Heiner kennt sich sehr gut aus als Chef des Aufsichtsrats, ist sehr gut vernetzt, passt da also rein. Ob er die Mitglieder gewinnen wird, das ist dann vielleicht nochmal die andere Frage. Ganz so eine Herzensliebe wie zwischen den Mitgliedern jetzt und Hoeneß wird es wahrscheinlich nicht werden. Dafür ist er zu wenig Vereinsmeier, sag ich mal ganz gemein.
Welche Rolle wird denn Oliver Kahn spielen eigentlich dabei?
Der ist jetzt Mitglied im Vorstand und soll Karl-Heinz Rummenigge beerben, Ende 2021. Der wird jetzt langsam an diesen Job herangeführt und soll dann die Geschäfte übernehmen. Der hat ja jetzt auch seinen Wirtschaftsmaster nach seiner Spielerkarriere gemacht und sich dann im ZDF auch als Experte profiliert. Diesen Job wird er übrigens auch weitermachen, trotz der neuen Tätigkeit. Mhm. Und damit hat Hoeneß einen zweiten Mann installiert, neben Heiner, der sozusagen eher zur Hoeneß-Fraktion gehört.
Und was wird Uli Hoeneß nach seiner, ich sag mal, Managerkarriere machen, die Rente mit 67 genießen?
Ja und nein, er wird weiter einfaches Mitglied im Aufsichtsrat sein und hat auch ganz klar gesagt, an den Sitzungen, da macht er noch weiter mit. Aber er trage zum ersten Mal seit 40 Jahren keine Verantwortung mehr und das fände er spannend.
Angst habe ich überhaupt keine. Angst habe ich nur vor Krieg und vor Krankheit, um ehrlich zu sein. Ich bin jeden Tag dankbar, dass ich in Bad Wiese aufwache und nicht in Aleppo. Und was die Entscheidung anbelangt, ich bin zum ersten Mal in meinem Leben seit 40 Jahren, werde ich am 16. November ohne Plan sein. Und das ist sehr spannend für mich.
Aber er hat auch gesagt, nur Golf am Tegernsee spielen, das wird er nicht machen.
Uli Hoeneß hat seinen Rückzug von der Vereinsspitze des FC Bayern München angekündigt. Hintergründe von Maximilian Rieger aus der Deutschlandfunk Nova Sportredaktion.
Deutschlandfunk Nova Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.